und hast dich einfach gefragt, hat hier irgendwer einen Plan? Wir haben in den letzten Wochen gesehen, wie die Sünde die Welt verdorben hat. Und nun wollen wir sehen, was macht Gott dagegen? Was hat er dagegen vor? Und das Gute ist, Gott hat nicht nur einen Plan, er hat diesen auch veröffentlicht. Was muss ich nehmen? Und er hat diesen Plan nicht nur im Nachhinein veröffentlicht, sondern er hat ihn schon im Voraus angekündigt, noch vor der babylonischen Gefangenschaft, im Propheten Jesaja. Und Textstelle ist da. Wir wollen daraus die ersten vier Verse erstmal lesen. Jesaja 42, die Verse 1 bis 4. Jesaja Kapitel 42, Verse 1 bis 4. Siehe mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt. Er wird das Recht zu den Nationen hinausbringen. Er wird nicht schreien und die Stimme nicht erheben und seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße. Das geknickte Rohr wird er nicht zerbrechen und den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. In Treue bringt er das Recht hinaus. Er wird nicht verzagen noch zusammenbrechen, bis er das Recht auf Erden aufgerichtet hat und die Inseln warten auf seine Weisung. Wir sehen hier zuerst die Beschreibung des Auserwählten. Und der Herr lenkt hier die Aufmerksamkeit auf seinen auserwählten Knecht. Er sagt, siehe, schau her, mein Knecht, den ich halte, mein Auserwählter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Nun, er definiert ihn noch nicht oder nennt ihn noch nicht beim Namen. Und einige Patriarchen, auch einige Könige und Propheten werden als Knechte bezeichnet. Aber wenn wir dann diese Beschreibung weiterlesen, den Abschnitt weiterlesen, dann trifft diese Beschreibung auf keinen von ihnen zu. Und so hilft uns diese Beschreibung, um dann, wenn er kommt, ihn identifizieren zu können. Deswegen hat Gott uns dieses gegeben. Und das ganze Alte Testament wartet auf diese Erfüllung. Gott sagt, ich werde dieses tun. Ich habe einen Plan, ich habe einen Auserwählten, einen Knecht, der kommen wird. Wer ist es? Wann kommt er? Wir lesen im letzten Kapitel, beziehungsweise wenn du Malachi in vier Kapitel geteilt hast, dann ist es das vorletzte, Malachi 3, Vers 1, dort heißt es, quasi im letzten Kapitel des Alten Testamentes, siehe, ich sende meinen Boten, damit er den Weg vor mir herbereite. Und plötzlich kommt zu seinem Tempel der Herr, den ihr sucht, der Engel des Bundes, den ihr herbeiwünscht. Siehe, er kommt, spricht der Herr der Heerscharen. Also ganz zum Schluss vom Alten Testament sagt er, schau hin, er kommt. Mit anderen Worten, er ist noch nicht da. Aber ich verspreche euch, dieses kommt noch und der Bote wird kommen. Und aus dem Neuen Testament, wenn du anfängst zu lesen, das ist Johannes der Täufer, er kommt den Weg vor wem herzubereiten? Der Text sagt vor mir, richtig? Könnt ihr lesen. Wer ist mir? Derjenige, der spricht. Wer spricht hier? Der Herr. Okay? Also Gott selber sagt, jemand wird kommen und den Weg bereiten und dann werde ich kommen zu meinem Tempel. Es muss also zu einer Zeit sein, wo der Tempel steht, sonst kann er nicht zu seinem Tempel kommen. Ja? Und er sagte, dieser wird kommen, ich kündige es euch an, ich habe einen Plan und es wird sich erfüllen. Und wer dann auf Daniel Kapitel 2 geachtet hätte, der könnte das auch genauer zuordnen. In Daniel 2 haben wir die Beschreibung von dieser Statue. Und wenn du mitlesen möchtest, kannst du das. Das ist ein bisschen längerer Abschnitt. Ich werde ihn vorlesen aus Daniel 2 ab Vers 31. Daniel hatte diesen Traum gedeutet, den König Nebukadnezar hatte. Und er beschreibt ihn hier und ich lese den ganzen Abschnitt. Daniel 2, ab Vers 31. Da sagt er zu König Nebukadnezar, du König schautest und siehe ein großes Bild. Das Bild war gewaltig und sein Glanz außergewöhnlich. Es stand vor dir und sein Aussehen war furchtbar. Dieses Bild, sein Haupt war aus feinem Gold, seine Brust und seine Arme aus Silber, sein Bauch und seine Lenden aus Bronze, seine Schenkel aus Eisen, seine Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Du schautest, bis ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Bild an seinen Füßen aus Eisen und Ton traf und sie zermalmte. Da wurde zugleich das Eisen, der Ton, die Bronze, das Silber und das Gold zermalmt. Und sie wurden wie Spreu aus den Sommertennen. Und der Wind führte sie fort, und es war keinerlei Spur mehr von ihnen zu finden. Und der Stein, der das Bild zerschlagen hatte, wurde zu einem großen Berg und erfüllte die Erde. Das ist der Traum. Und seine Deutung wollen wir vor dem König ansagen. Du König, du König der Könige, dem der Gott des Himmels die Königsherrschaft, die Macht und die Stärke und die Ehre gegeben hat. Und überall, wo Menschenkinder, Tiere des Feldes und Vögel des Himmels wohnen, hat er sie in deine Hand gegeben und dich zum Herrscher über sie alle gesetzt. Du bist das Haupt aus Gold. Und nach dir wird ein anderes Königreich erstehen, geringer als du. Und ein anderes, drittes Königreich aus Bronze, das über die ganze Erde herrschen wird. Und ein viertes Königreich wird stark sein wie Eisen, deshalb, weil das Eisen alles zermalmt und zerschmettert, wie das Eisen, das alles zertrümmert, wird es all jene zermalmen und zertrümmern. Und dass du die Füße und die Zehen teils aus Töpferton und teils aus Eisen gesehen hast, das wird ein geteiltes Königreich sein. Aber von der Festigkeit des Eisens wird etwas in ihm sein, weil du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast. Und die Zehen der Füße teils aus Eisen und teils aus Ton. Zum Teil wird das Königreich stark sein und zum Teil wird es zerbrechlich sein. Dass du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich durch Heiraten untereinander vermischen, aber sie werden einander nicht aneinander haften, so wie sich Eisen mit Ton nicht mischen lässt. Und in Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, das ewig nicht zerstört werden wird. Und das Königreich wird keinem anderen Volk überlassen werden. Es wird all jene Königreiche zermalmen und vernichten. Selbst aber wird es ewig bestehen. Wie du gesehen hast, dass von dem Berg ein Stein losbrach, und zwar nicht durch Hände, und das Eisen, die Bronze, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Ein großer Gott lässt den König wissen, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist zuverlässig und seine Deutung zutreffend.
Erstmal, okay, das weiß ich nicht.
Was soll das bedeuten?
Hey?
Er sagte, du, König Nebukadnezar, bist das Haupt aus Gold. Er war der König von Babylon. Babylon wurde dann besiegt von Medo-Persien, das Silberreich. Medo-Persien kam direkt danach, hat quasi, und es sagt ja immer, die ganze Erde beherrschen. Okay? Babylon hat die ganze bekannte Erde beherrscht. Medo-Persien hat dann ihr Reich übernommen. Okay. Danach kam Griechenland, der König Alexander, dem Großen, und hat auch wieder Weltreich aufgerichtet. Und danach kam das Römische Reich, das auch wieder dann die ganze bekannte Welt eingenommen hat. Und er sagte, bei diesem Letzten, da wird ein kleines Steinchen von irgendwoher kommen und wird diese Reiche treffen und wird sie komplett zerstören und es wird wachsen, bis die ganze Welt erfüllt ist. Das war die Vorhersage 400 vor Christus. Okay? Da war noch das Babylonische Reich. Und Gott sagt voraus, ich habe genau einen Plan. Ich kann dir sagen, welche Reiche erst noch kommen. Ich kann dir auch beschreiben, wie diese sind. Wenn du Daniel weiterliest, wird das noch genauer beschrieben. Und wer die Geschichte kennt, wird feststellen zu sagen, das passt haargenau. Es ist sogar so genau, dass Bibelkritiker sagen, das kann nicht zu der Zeit geschrieben sein, weil das ist zu präzise. Das konnte ja niemand wissen. Ja? Aber Gott sagt das genau aus dem Grund voraus und sagt, ich habe einen Plan und ich sage euch auch, wann dieses sein wird. Nämlich während der römischen Herrschaft. Dort wird jemand kommen und er wird ein anderes Reich aufbauen, das nicht so sein wird. Und danach sind diese Weltreiche zertrümmert. Es gibt immer noch große Länder, aber seitdem gab es kein einziges Weltreich. Gab manchmal große Nationen, die dann auch miteinander Krieg waren, aber es gab nicht mehr ein Reich, das die ganze Welt beherrscht hat. Gott hat es vorhergesagt. Und er sagte, stattdessen wird etwas völlig anderes sein, nicht von Menschenhand gemacht, sondern Gott selber wird kommen und er wird ein Reich von innen heraus aufbauen, wo Menschen ihm folgen, nicht aus Druck, nicht weil jemand herrscht, sondern weil jemand ihr Herz verändert. Und als Jesus dann im Neuen Testament kommt, und wir diesen Abschnitt kannten, den wir in Jesaja 42 gelesen haben, vielleicht schlägst du wieder zurück auf Jesaja 42, ich schlage Matthäus 12 auf, lese das, aber schau du mal in Jesaja 42, was wir schon hatten, und vergleiche mit dem, was Jesus sagt in Matthäus 12, das lese ich vor, die Verse 16 bis 21. Jesus sagte zu seinen Jüngern, dass sie ihn nicht offenbar machten, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht: Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Und er wird nicht streiten, noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Doch wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Da haben wir dann sagen, schau her, all dieses war angekündigt und Jesus kommt und sagt, erinnert ihr euch an Gottes Plan? Erinnert ihr euch an Jesaja? Erinnert ihr euch an Daniel? Hier kommt die Erfüllung. Hier kommt das, was Gott angedeutet hat. Jetzt ist es da. Gott kündigt also seinen Knecht an, der vom Geist geleitet wird und an dem Gott wohlgefallen hat. Und das ist genau, was er dann über Jesus sagt. Ich glaube, viele von uns kennen Matthäus 3, wo Jesus getauft wird und als er von der Taufe wieder hochkam, sogleich siehe, die Himmel wurden ihm geöffnet und er sah den Geist Gottes wie eine Taube herabfahren und auf sich kommen. Und siehe, eine Stimme kommt aus dem Himmel, welche spricht: Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Also Gottes Bestätigung zu sagen, wenn wir seinen Plan, seine Ankündigung kennen, dann sagt er, okay, jetzt kommt die Erfüllung. Hier ist es. Ich möchte darauf hinweisen, möchte, dass ihr hier meinen Knecht seht. Und dieser wird nicht nur zum Segen für Israel sein, sondern auch die Nationen unter Gottes Herrschaft bringen. Ja? Auch zum Segen für alle Nationen. Dabei wird er das nicht durch Macht oder Gewalt tun, sondern durch seine Fürsorge. Niemand hat so viele Menschen beeinflusst wie Jesus Christus und dabei so wenig Druck ausgeübt. Er hat es nicht wie Herrscher gemacht mit dem Schwert, sondern er hat seine Lehre verkündigt und aufgefordert: Glaubt an mich. Kommt und folgt mir nach. Ja, das war seine Aufforderung. Es war nicht erzwungen durch Gewalt, sondern in dem Herzen bewegt, weil er uns zuerst geliebt hat. Er hat, wie wir dann hier im Text gelesen haben, er hat nicht geschrien, er hat nicht niemanden gezwungen, ihm zuzuhören. Ja, wenn du liest und sagst, naja, er hat seine Stimme nicht hören lassen auf der Straße, dann sagst du, naja, also wenn 5000 Leute zugehört haben, dann war das schon hörbar gewesen. Okay? Aber was er hier sagte, er hat es eben nicht durch Druck die Leute gezwungen zuzuhören, sondern er hat einfach nur verkündigt, die zu ihm kommen wollten und war ja auch häufig außerhalb der Stadt, weil er innen drin da gar so viel Zulauf hatte, dass er gar keinen Platz hatte. Und dann auch die weitere Beschreibung, ja, einen geknickten Rohr wird er nicht zerbrechen. Die geknickt waren, wie wir auch sagen, die hat er geheilt, die hat er auferbaut, die hat er getröstet. Und genau das finden wir immer wieder in Jesu Umgang mit den Menschen. Er war sanftmütig mit den Bedürftigen. Und er erreichte sein Ziel hier durch Treue oder auch Wahrheit übersetzt. Seine Verkündigung, die hat dieses freigesetzt, wenn er sagt, er wird Gefangene freisetzen. Dann macht er das nicht mit Gewalt, sondern auch nach Johannes 8, Vers 31 und 32. Jesus sprach zu den Juden, die ihm geglaubt hatten: Wenn ihr in meinem Wort bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen. Die Wahrheit wird euch befreien von diesen Zwängen, von dem Druck, sondern ihr könnt Gottes Wahrheit sehen. Ihr könnt das, wozu Gott euch gemacht hat, ihr könnt dieses ausleben. Und dann in Vers 4, was wir gelesen haben, Obwohl er so sanftmütig war, wird er nicht verzagen und nicht zusammenbrechen. Dieses, das ist interessant, hier ist so ein bisschen ein Wortspiel. Das Verzagen ist das gleiche Wort, was vorher erwähnt wurde, der Docht wird nicht erlöschen. Dieses Erlöschen ist das gleiche wie das Verzagen. Und dieses wird nicht zerbrechen ist das gleiche wie beim Rohr, das auch nicht brechen, geknickt sein wird. Okay. So wird er Gottes Herrschaft nicht durch Gewalt erzwingen, sondern durch Liebe gewinnen. Und er sagte, so wird er das Recht, wie gesagt, bezieht sich auch auf die Wahrheit, auf Erden aufrichten. Und dann letzter Teil von Vers 4, die Inseln warten auf seine Hoffnung, auf seine Weisung. Okay. Und diese Inseln waren damals die entferntesten Orte. Ja, quasi wenn du am Meer stehst und sagst, irgendwo da ganz hinten am Horizont. Ja, das ist die Perspektive, die er hier gebraucht. Und er sagte, sie warten auf seine Weisung, sie warten auf sein Wort, sie warten auf seine Anleitung, sie warten auf die Erfüllung von dem, was Gott versprochen hat. Er sagte, da wird ihre Hoffnung sein. Und so, unser Ziel und unsere Hoffnung ist nicht, uns groß zu machen, sondern an Gottes großen Wirken teilzunehmen. Er sagte, all die Enden der Erde sozusagen, die Inseln, die entferntesten Orte, sie warten auf diese Verheißung von Gott. Da ist ihre Hoffnung. Nicht, dass sie jetzt plötzlich zu einem Weltreich werden. Nicht, dass wir groß werden. Sondern, dass Gott seinen Plan erfüllt und wir daran teilnehmen dürfen. Und darum ist dann auch der Auftrag im Neuen Testament. In Apostelgeschichte 1, Vers 8 heißt es, und ihr werdet meine Zeugen sein. Angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria und bis an das Ende der Erde. Zeugen sind jetzt nicht normalerweise die Helden. Was macht ein Zeuge? Ein Zeuge bestätigt doch nur, was er gesehen oder gehört mitbekommen hat. Okay? Also er berichtet nur, was jemand anders getan hat. Okay? Und er sagte, das ist dann eure Funktion. Ihr seid nur die bezeugen können, die weitergeben können, was Gott getan hat. Und so, der Zeuge ist nicht der Held. Der Zeuge bezeugt nur, was der Held getan hat, in diesem Fall. Okay? Und das ist, wo Gott sagt, dieser Knecht wird kommen und sein Reich wird ausgebreitet werden, aber er wird es durch einfache Zeugen, die das weitergeben, was Gott Großes getan hat. Und das ist sein Plan, angekündigt in Jesaja. Und wir können jetzt zurückblicken und die Erfüllung sehen. Wir können sehen, wie das, was in Daniel angekündigt war, sich erfüllt hat. Wir können sehen, wie das, was in Jesaja hier angekündigt war, wie der Knecht sein wird, wie sich das erfüllt hat. Aber es ist hier angekündigt, damit alle erkennen können, dies ist tatsächlich Gottes Wirken. Und dass er das wirklich als Absicht auch dabei hatte, sehen wir in Jesaja, wenn wir nochmal zurückschauen, Kapitel 42, die Verse 8 und 9. Dort sagt es Jesaja 42, Vers 8, ich bin Yahweh, das ist mein Name und meine Ehre gebe ich keinem anderen, noch mein Ruhm den Götterbildern. Das Frühere, siehe, es ist eingetroffen und Neues verkündige ich, bevor es aufsprost, lasse ich es euch hören. Ich will das genau aus diesem Grund ankündigen, sagt Gott hier, damit, wenn es dann eintrifft, ihr sagen könnt, das hat er vorhergesagt. Und es bestätigt das. Und er vergleicht das auch in diesem Zusammenhang hier mit Götzen, mit sogenannten Göttern, die dann ihre Orakel haben, die ab und an mal zutreffen, mal nicht zutreffen und dann so vage gehalten sind, dass man da quasi alles hineinlesen kann. So ähnlich wie Horoskope heute. Er sagte, ich bin nicht so. Damit bin ich überhaupt nicht zu vergleichen. Ich sage präzise heraus, was mein Plan ist. Und wie ich diese Erde plane zu retten und was geschehen wird. Und so ist Prophetie ein wichtiger Beleg, dass der Gott der Bibel anders ist als die anderen Götter. Ist natürlich nur in dem Sinne nicht gibt, aber die sich Götter nennen. Okay? So, Gott beschreibt dieses hier im Voraus und kündigt an, siehe, schau auf meinen Knecht, der wird kommen und der wird das Recht ausbreiten zu allen Nationen. Dann werdet ihr sehen, wie sich mein Plan entfaltet. Ja, was passiert dann genau? Das sehen wir in den Versen 5 bis 7. Jesaja 42, Vers 5. So spricht Gott der Herr, der den Himmel schuf und ihn ausspannte, der die Erde ausbreitete und was ihr entspross, der dem Volk auf ihr den Atem gab und den Lebenshauch denen, die auf ihr gehen. Ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand. Ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Blinde Augen aufzutun, um Gefangene aus dem Kerker herauszuführen und aus dem Gefängnis, die in der Finsternis sitzen. Jetzt sehen wir in diesem Dienst, was tut dieser Auserwählte. Aber bevor er dazu kommt, was er tun wird, erwähnt er hier, wer er ist. Ja, Vers 5, so spricht Gott der Herr, der den Himmel schuf, ihn ausspannte, die Erde ausbreitete, was ihr in Spaß. Bevor Gott sagt, was er vorhat, sagt er uns, wer er ist. Er, der fähig ist, die Welt und alles, was darauf lebt, zu schaffen, der ist fähig, auch die Zukunft zu garantieren. Und er macht dieses eben bewusst und sagt, hier, dieser ist, wer ich bin. Ich habe dieses geschaffen und ich bin fähig, an euch zu wirken und das zu erfüllen. Wie macht er das? Gibt Gott uns übernatürliche Kräfte, dass wir plötzlich seinem Standard genügen können? Hat jemand von euch das? Das ist nicht, wie Gott will. Ich möchte das mal veranschaulichen, okay? Sagen wir, Gottes Gerechtigkeit wäre hier bei dem Adventskranz, nur als ein Ort lokalisiert, okay? Sein kompletter Standard an Heiligkeit, an Gerechtigkeit, Gott zu lieben mit ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und seinen Nächsten wie sich selbst. Ja, und all diese Beschreibung davon, wie wir sein sollten, barmherzig, sanftmütig, im Umgang miteinander, nur das reden, was zur Erbauung dient. Und all diese Sachen. Okay? So, und jetzt sagen wir, wie komme ich dorthin? Okay? Und stell dir vor, du bist an deinem Platz und du sollst jetzt hinkommen und diese Gerechtigkeit erfüllen. Dazu darfst du nicht den Boden berühren, dich von keinem anderen Zuschauer helfen lassen und auch nicht auf die Stühle tragen. Aber Stühle treten. Wie kommst du hier hin? Okay. Keanu, du bist ziemlich sportlich. Darf ich dich nehmen? Okay. Kommst du hier hin, ohne den Boden zu berühren? Also die Schuhe zählen auch als Boden berühren. Ohne die Stühle zu berühren und dich von keinem anderen Zuschauer dort helfen zu lassen. Ja, du hast ja noch nicht mal versucht. Gäbe es eine Möglichkeit? Gibt es eine Möglichkeit? Keanu sagt, er schafft es nicht. Ihn werfen? Und fliegen kann er immer noch nicht. Das ist genau, wie Gott es gemacht hat. Okay? Was er gesagt hat, er sagt, alle erreichen diesen Standard nicht. Keanu, komm her. Und die einzige Möglichkeit ist, komm her. Geht doch. Okay, ich tue nicht ganz auf dem Adventskranz rauf, wir wollen nicht, dass die Hose anbrennt. Okay, hat es geklappt?
Ja.
Hat jemand der Zuschauer ihm geholfen? Hat er den Boden berührt? Ist er über die Stühle gekraxelt? Nee, okay, danke, Keanu. Okay, das ist, was Gott in Christus getan hat. Er sagte, ich kann meinen Standard an Gerechtigkeit nicht herabsetzen. Aber ich kann euch zu mir holen. Deswegen ist Christus gekommen, weil wir nicht von uns aus zu ihm kommen konnten. Also ist er zu uns gekommen. Und ich erfülle diesen Plan. Ich bringe euch zu mir. Und so war Gottes Plan war nie, dass wir gut genug sind. Sein Plan war, dass wir seine Güte erkennen. Sehe mein Knecht. Schau auf ihn. Er ist es, der es für euch vollbringt und er bringt euch zu mir. Ihr müsst euch ihm anvertrauen. Und dann bringt er euch zu mir. Okay. Du sagst, naja, das klappt bei Keanu, der ist nicht so schwer. Okay. Ich habe es extra bei Keanu gemacht. Christus kann uns bei uns allen machen. Okay. Aber das war sein Plan. Und wenn wir hier schauen, hier sagt der Vers 5, hier ist der Gott, der spricht, der die Welt geschaffen hat. Er kann dieses bewirken. Er ist fähig, er ist mächtig genug. Er hat uns allen den Atem gegeben, den Lebenshauch gegeben. Und dann Vers 6, ich, der Herr, ich habe dich in Gerechtigkeit gerufen und ergreife dich bei der Hand und ich behüte dich und mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen. Wer ist hier der Handelnde? Wer tut dieses? Mehrfach lesen, ich, der Herr, also Gott ist es, der es tut. Was tut er? Haben wir es eben vorgelesen in Vers 6? Ich habe dich gerufen, ich ergreife dich, ich behüte dich, mache dich zum Bund. Okay? An wem tut er das? Ich mache meinen Bund. Also hier im Text sagt es dich, aber wer ist dich? Ja, und das ist der Auserwählte. Ja, ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nationen, dann blinde Augen aufzutun. Vers 7. Gott tut es an ihm. Also nimmt Gott jetzt diesen Knecht und macht mit ihm einen neuen Bund für das Volk. Diesen Ausdruck gebraucht er später nochmal in Jeremia 31. Dort heißt es, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel nach jenen Tagen schließen werde, spricht der Herr. Ich werde mein Gesetz in ihr Inneres legen und werde es auf ihr Herz schreiben. Und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Dann wird nicht mehr einer seinen Nächsten oder einen seiner Brüder lehren und sagen, erkennt den Herrn, denn sie alle werden mich erkennen, von ihrem Kleinsten bis zu ihrem Größten, spricht der Herr. Denn ich werde ihre Schuld vergeben und an ihre Sünde nicht mehr denken. Ich werde was Neues machen. Und er tut das mit dem Volk Israel, mit dem ist sein Bund. Und das wird noch geschehen. Aber wir sehen gewisse Gemeinsamkeiten, dass Gott auf diese Art auch jetzt schon wirkt. Denn ich tue ihr Gesetz in ihr Inneres. Und wenn du errettet bist, dann haben wir den Heiligen Geist in uns, Gott selber in uns. Ja? Und ich werde ihre Schuld vergeben, an ihre Sünde nicht mehr gedenken. Das ist genau, was er tut. Okay? Er sagte, hier ist mein Plan, hier ist, was ich tun werde. Also was ist so neu an diesem Bund? Er vergibt die Schuld und legt uns sein Wort in unser Herz. Gottes Heilsplan ist nicht uns zu verbessern, sondern uns zu vergeben. Das ist sein Plan. Und den hat er hier angekündigt. Und so ändert Gott nicht unbedingt die Umstände, aber er verändert uns. Und das ist, was wir dann hier auch sehen. Ja? Ich mache dich zum Bund des Volkes, zum Licht der Nation, blinde Augen aufzutun, Gefangene herauszuführen. Ich erkläre das gleich noch ein bisschen weiter. Manchmal kann er die Umstände ändern, aber häufig er wirkt an uns. Und dieser Bund ist nicht nur für Israel, sondern zum Segen für alle. Wir lesen ein paar Kapitel später in Jesaja 49. Es ist zu wenig, dass du mein Knecht bist, um die Stämme Jakobs aufzurichten und die bewahrten Israels zurückzubringen. So mache ich dich auch zum Licht der Nationen, dass mein Heil reiche bis an die Enden der Erde. Hier ist mein Plan. Ich werde dieses durch meinen Knecht tun. Christus wird kommen, er wird diesen Plan erfüllen. Aber dieses Heil, was er dann erfüllt, das wird nicht nur für Israel reichen, das ist nicht beschränkt auf Gottes Volk, sondern das ist bis an die Enden der Erde, das gilt für alle Nationen. Und so bedeutet es für uns, dass er zum Licht der Nationen wird, blinde Augen aufzutun. Seine Absicht ist nicht, dass wir uns an die Finsternis gewöhnen, sondern dass wir lernen, den geistlichen Lichtschalter zu bedienen. Sein Ziel ist nicht, dass das einfach für uns alles normal ist und sagen, alle anderen machen das auch. Sondern er sagte, ich möchte euch die Augen öffnen, dass ihr es sehen könnt, was Gott beabsichtigt, was er mit uns vorhat. Und dies ist keine Änderung in Gottes Plan, sondern die Erfüllung dessen, was er schon jeher geplant und angekündigt hat. Ja, er sagt hier, ich mache einen neuen Bund mit Israel, aber sie sollen zum Licht der Nationen werden. Aber das klingt gar nicht so anders als in 1. Mose 12, wo wir den Bund mit Abraham haben. Dort heißt es, der Herr sprach zu Abraham in 1. Mose 12, Vers 1, geh aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Ich will dich segnen, will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter oder Nationen der Erde. Was Gott hier bestimmt hat, war, ja, ich werde dich zum Segen setzen, aber dieser Segen ist, um ein Segen für andere zu sein. Okay? Das ist das Gleiche, was wir in Christus sehen. Er hat ihn gesegnet. Er hat Gottes Sohn gesandt. Aber nicht einfach, um das für sich selber zu konsumieren. Christus kam nicht, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben für uns. So ging es Gott nie nur um Israel. Aber er wollte Israel zum Segen setzen für alle Nationen. Und das Problem war, Israel kümmerte sich zu sehr um sich selbst und erfüllte somit nicht seine Funktion. Und so sagt er, ich werde einen neuen Bund schließen. Siehe, mein Knecht, nicht als Volk Israel, sondern als Jesus Christus. Aber das Gleiche kann auch uns passieren. Dass statt das, was Gott mit uns vorhat, umzusetzen, dass wir nur auf uns schauen. Wie geht es mir? Wie ist meine Altersvorsorge? Wie ist mein Gesundheitszustand? Wie ist mein Familienzustand? Ja, und zu schauen, wie kann ich glücklich werden? Ist es schlecht, glücklich zu sein? Nein, hat Gott nie verboten. Im Gegenteil, wir sollen uns an ihm erfreuen. Okay? Aber wenn es alles nur ist zu sagen, Hauptsache ich habe Spaß, dann sagt Gott, warte mal, du hast meinen Plan völlig aus dem Auge verloren. Okay? Ich will uns einfach da mal helfen. Okay? Wie viele Personen gibt es im Moment, so Pi mal Daumen auf der Erde? 6-7 Milliarden, irgendwie so? Okay? Das ist nur die jetzt auf der Erde leben. Das ist nicht die seit Adam und Eva auf der Erde gelebt haben. Okay? Aber selbst das können wir uns ja nicht wirklich vorstellen. Okay? Okay. So, Gott hat dieses alles geschaffen, alle Menschen geplant, die jemals hier auf der Erde gelebt haben. Okay? Denkst du allen Ernstes, sagen, Gott in dieser Größe, der die Sonne in Existenz spricht, okay, der hat gesagt, oh, da dieser Rolf. Ich glaube, wir haben hier keinen, aber ich suche einfach einen Namen aus, ist egal. Okay? Mein großer Plan ist, dass Rolf Spaß hat und zufrieden ist. Sein Plan ist viel größer als das. Ja? Ich organisiere das Universum, ich organisiere alle Leben, aber nicht einfach nur auf diesem Punkt, damit die jetzt Freude haben, sondern dass diese Teile, dass du und ich Anteil haben dürfen an seinem großen Wirken, mitwirken, wie die Planeten mitwirken zu seinem Universum, dass wir mitwirken, dass sich sein Plan erfüllt und dass diese kleinen Punkte in der Perspektive der Ewigkeit mitspielen, wie die Planeten mitrotieren und Teil sind, sagen und schaut her, es wird sich erfüllen. Und diese Punkte, diese Menschen in meinem Ebenbild, aber die so viele sind, aber jeder Einzelne ist mir wichtig und ich will sie retten und ich will, dass sie bei mir sind in Ewigkeit und dass sie Gemeinschaft mit mir haben. dass nun wirklich Gemeinschaft mit Gott haben können, dass wir mit ihm reden können, dass wir ihn sehen können, dass er uns persönlich wahrnimmt, dass er uns persönlich unsere Schuld vergibt und Gemeinschaft mit uns hat. Gott macht alles mit einer Absicht, auch unsere Rettung. Ja, und das ist dann eben diese Beschreibung zu sagen, um die aufzutun, die blinden Augen, Gefangene aus dem Kerker herauszuführen. Und bei dem blinde Augen aufzutun, Jesus hat das wörtlich erfüllt, Matthäus 11, Vers 4 als Beispiel, da sagt Jesus zu den Jüngern von Johannes, geht hin und verkündigte Johannes dem Täufer, was ihr hört und seht, Blinde werden sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören und Tote werden auferweckt und Armen wird gute Botschaft verkündigt. Er sagt, ihr könnt ihm berichten, was ihr hier seht, ich tue dieses, ich bin die Erfüllung. Ja? Aber ja, er möchte dieses wörtlich, dass wirklich blinden Augen aufgetan werden, aber auch geistlich, Apostelgeschichte 26. Dann sagt er zu Paulus, ich werde dich herausnehmen aus dem Volk und den Nationen, zu denen ich dich sende, ihre Augen zu öffnen, dass sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Macht des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbe unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Er sagte, Paulus, ich möchte dich gebrauchen, wie er Jesus auch schon gebraucht hat, aber jetzt ist es auf ihn konkret geäußert, möchte dich gebrauchen, dass du die Augen der Nation öffnest. Was ist dieses Augenöffnen? Dass sie sehen, dass sie in der Finsternis sind, dass sie unter der Macht des Satans sind und dass sie Vergebung empfangen und ein Erbe unter denen, die durch Glauben geheiligt sind. Und sagt, das möchte ich erreichen. Ich möchte ihre Augen zu dieser Wahrheit öffnen, dass sie erkennen, dass sie gebunden sind. Er sagte zu den Pharisäern, die fragen ihn, sind wir denn etwa auch blind? Und er sagte, ja, wenn ihr es erkannt hättet, dass ihr blind seid, dann könnte ich euch heilen. Aber weil ihr meint, dass ihr seht, bleibt ihr blind. Nun, so viel wir wissen, hat Jesus nicht Leute aus dem Gefängnis direkt befreit. Vielleicht mit der Ausnahme von Barabbas, den hat er nicht direkt befreit, aber weil er stellvertretend für ihn gestorben ist, wurde er dann befreit. Und eventuell, bin ich mir nicht ganz sicher, aber eventuell war das der Grund für Johannes Frage, wo er, ne, er schickt ja zu ihm und sagt, bist du derjenige oder warten wir auf jemand anders? Okay. Wo war er, als er das fragte? Im Gefängnis. Und vielleicht dachte er an den gleichen Vers und sagte, wenn du der bist, warum sitze ich dann noch hier? Ja, sicher wissen wir das nicht. Aber Jesus kam, und wir haben das hier gelesen, um uns aus der Macht der Finsternis, der Macht des Satans zu befreien. Hast du das erlebt? Hast du dieses erkannt zu sagen, hier ist Gottes großer Plan und er kam nicht um alle Probleme wegzunehmen, aber er kam, um mir zu zeigen, die Trennung von Gott, der Mangel an Gemeinschaft, die Einsamkeit, die liegt daran, dass wir uns mit unserer Sünde von Gott entfernt haben. Und er hat einen Ausweg bereitet, in dem Christus gekommen ist, für unsere Schuld gestorben ist, uns wieder mit ihm zu versöhnen, uns seine Gerechtigkeit zu geben. Das ist, worauf es Gott ankommt. Gottes Absicht ist nicht eine Aufhebung aller Konsequenzen, aber die Befreiung von der Macht der Sünde. Wir müssen erkennen, dieses hat mich gebunden, dieses hat zu den Konflikten mit anderen Menschen geführt, aber das führt vor allen Dingen auch zu einer Distanzierung von Gott, der ohne Sünde ist. Wenn du das noch nicht erlebt hast, Gottes Absicht ist, dein Auge zu öffnen, dich erkennen zu lassen, dass Gott dich liebt, für deine Schuld gestorben ist. Und wenn wir erkennen, ja, ich habe mich vor Gott schuldig gemacht und er bietet Vergebung an, dass ich dieses annehme und versöhnt bin mit Gott durch Christus. Aber wenn wir befreit sind, dann möchte er auch, dass wir befreit leben und uns nicht wieder von dem Alten gefangen nehmen lassen. Er kam, um die Augen der Blinden aufzutun. Er stellt dir vor, jetzt war der Bartimäus, einer der Blinden, die dort da waren, die mit Namen genannt werden. Jetzt stell dir vor, sein Auge ist geöffnet. Er kann sehen, Christus hat ihn geheilt. Und am nächsten Tag macht er die Augen zu und setzt sich wieder an den Straßenrand. Das ist verrückt. Du kannst doch jetzt sehen. Warum machst du so weiter, als wäre nichts passiert? Ist doch verrückt, oder? Christus kam, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Sind wir so verrückt und machen weiter? Seht ihr nicht, schaut euch um in eurer Welt, in dieser Welt. Wozu hat Sünde geführt? Zu all den Kriegen, zu all den Spaltungen in Gesellschaft, in Familien, zu all dem Egoismus, zu all der Zerstörung. Und ich habe dich davon befreit. Nicht von den Konsequenzen des Ganzen. Aber du musst nicht mehr Teil des Systems sein. Ich möchte dich verändern. Ich möchte, dass du nicht mehr gebunden bist an dieses System, dass du einfach dort mitläufst, sondern dass ich dich von innen heraus ändere, dass du Gott lieben kannst, deinen Nächsten lieben kannst. Nicht versuchst, dich durchzusetzen, sondern Gott groß zu machen. Dann sagt er, ich habe dich so weit geändert, wenn du sein Kind bist. Er hat dich geändert. Mach nicht die Augen zu und setz dich wieder hin und mach weiter, als wäre nichts gewesen. Lass uns verändert leben. Und gerade auch in dieser Weihnachtszeit Menschen sagen, ich kann dich nicht retten. Ich kann dir vielleicht auch nur bedingt helfen. Aber Christus kann. Siehe, mein Knecht, lasst uns auf ihn verweisen. Er ist gekommen, er hat den Plan erfüllt. Und sein Wunsch ist jetzt, dass wir dieses annehmen, dass wir Teil dessen sind und dass wir ihn in uns wirken lassen. Und dass dann daran ein Hinweis, er hat die Augen der Blinden geöffnet. Er hat die Gefangenen freigesetzt, die gebunden waren, vielleicht tatsächlich an Abhängigkeiten, an Drogen, an Alkohol, an Pornografie, an wer weiß was. Und plötzlich sind sie freigesetzt. Sie sind nicht mehr daran gebunden. Nun, heißt nicht, dass es danach unbedingt leicht fällt. Ich hatte Blinde in meiner Klasse und in der Abschlussklasse und die haben gesagt, ja, wenn ich heute sehen werden könnte, ich würde es ablehnen, weil ich habe mich jetzt so eingerichtet, das wäre mir alles zu grell. Aber Gott möchte, dass wir seine Rettung nicht ablehnen. Und manchmal ist es dann ein Prozess, uns dran zu gewöhnen. Gott ist am Wirken. Aber wir sind neu gemacht. Und Gott möchte sagen, das ist mein Plan. Ich werde es vollbringen und du darfst Anteil daran haben. Aber du musst erkennen, dass du es brauchst und du musst es annehmen. Hast du es getan? Und lässt du dich dann gebrauchen, um anderen zu sagen, du musst nicht mehr mit deiner Sünde in der Macht der Finsternis sitzen bleiben. Es gibt einen Ausweg. Und dieser Ausweg heißt Jesus Christus. Und er ist gekommen, geboren von der Jungfrau Maria, am Kreuz für unsere Schuld gestorben, am dritten Tage von den Toten auferstanden, damit jeder, der an ihn glaubt, von Gott in seinem Plan garantiert ewiges Leben habe. Hast du das? Und hast du dieses anderen weitergegeben? Und verstehen wir das zur Weihnachtszeit? Es geht nicht darum, oder war so eine niedliche Geschichte. Da waren irgendwelche Hirten und irgendwelche Engel. Nee, da war Gott, der einen Plan hatte, uns Menschen zu retten. Und er ist gekommen, er ist auf diese Erde gekommen, hat sein Reich verlassen, um uns zu sich zu bringen. Wenn du noch nicht dabei bist, nimm es an. Du kannst es heute tun. Und wenn du dieses weißt, dann sage anderen, gerade auch in dieser Zeit, hey, Weihnachten geht nicht um Weihnachtsmann, geht nicht um Geschenke, geht nicht um all diese Dinge, nicht um, was waren das, 370 Gramm im Schnitt zuzunehmen. Es geht darum, dass wir neues Leben in Christus haben. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir so sehr, dass auch wenn wir manchmal in die Welt schauen und denken, boah, was für ein Chaos. aber du hast einen Plan. Und dieser Plan erfüllt sich. Die Reiche aus Gold, Silber, Bronze und Eisen, die sind schon zerfallen. Und dein Reich breitet sich aus in den Herzen derer, die es annehmen. Und eines Tages wirst du es etablieren und hier auf Erden regieren. Aber noch gibst du Gnadenzeit, noch gibst du jedem die Möglichkeit, Anteil zu haben an diesem Plan. Nicht zerstört zu werden von deinem Plan, sondern deinen Knecht Jesus Christus anzunehmen und in ihm Vergebung der Sünden zu haben. Herr, ich bete, wenn jemand dieses hört und dich nicht kennt oder nur vom Hörensagen kennt, dass sie dich annehmen werden, dass sie verstehen, das ist, wozu du gekommen bist. Das ist, warum ein Kind in der Krippe geboren werden musste. Und ich bete vor allen Dingen für die meisten hier, die dich schon kennen. Herr, dass wir gerade uns auch in dieser Zeit das wieder neu bewusst machen. Du hast einen Plan. Du hast einen Plan durch Christus. Aber du hast auch einen Plan mit uns. Wir sollen Anteil an dem sein, haben. Und wir sollen auch verändert werden dadurch. Hilf uns, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen. Mit geistlich offenen Augen, die Menschen so sehen, wie du sie siehst und die auch das, was passiert, aus deiner Perspektive sehen, die eine Hoffnung haben, weil wir wissen, der, der die Erde geschaffen hat, der, der uns gemacht hat, er ist derjenige, der diesen Plan hatte, der ihn erfüllt und der ihn auch zu Ende bringen wird, in der ganzen Welt und mit uns. Und Herr, wir danken dir, dass wir uns dir anvertrauen dürfen, dass wir wissen dürfen, du machst alles wohl. Vielleicht nicht sofort. Vielleicht sehen wir jetzt noch nicht alles verändert. Aber du bist am Wirken. Und du bist am Wirken in uns. Und ich bitte dich, habe du die Freiheit, in mir, in uns zu wirken. Als Zeugen von der großen Veränderung, die du bewirkst. Wenn wir auf den Knecht schauen, wenn wir auf Christus schauen. Und seine Liebe für uns, dass er gekommen ist, um für uns zu sterben, damit wir Versöhnung mit Gott haben. Herr, was für eine wunderbare Botschaft. Hilf uns, die nie zu verdrängen, sondern jeden Tag neu zu beherzigen und in diesem neuen Zustand zu leben und zu lieben, wie Christus es uns gezeigt hat. In Jesu Namen. Amen.